Herzlichen Dank für die feine Einstimmung in den Gottesdienst. Ich habe schon vieles gehört in den Liedern, wo es auch in der Predigt darum geht. Und so freue ich mich auch, dass wir mit dem neuen Schwung vom neuen Jahr heute Morgen auch in eine neue Predigtreihe starten können. Und bei dieser Predigtreihe, sehen Sie hier vorne, geht es ja um einen weiteren schönen Kernauftrag, den die Gemeinde hat vom Neuen Testament, nämlich der Auftrag zur Anbetung oder von der Anbetung. Und der Auftrag, der gilt ja nicht nur der ganzen Gemeinde, sondern der Auftrag gilt ja jedem einzelnen Christ. Ja, eigentlich ist das noch zu wenig gesagt. Jeder Mensch, der die Fähigkeit zum Staunen nicht verloren hat, erlebt doch immer wieder Momente, wo er will anbeten. Und er will etwas Höheres als er selber ist anbeten. Und er etwas Grösseres als er selber ist, sich will verneigen. Und darum gibt es ja Menschen, die jede freie Minute sich in der Natur bewegen. Das sind Naturanbeter. Oder wir kennen alle das da, Sonnenanbeter. Wenn Sie da vorne sehen. Nur das ist nicht ganz ungefährlich. Wenn man zu viel verwünscht, wie die da zum Beispiel, die zwei Sonnenanbeter, das kann ganz gefährlich sein. Oder der da vorne, das ist auch ein Anbeter. Und zwar mit Leidenschaft, schaut einmal ins Gesicht rein. Das ist auch ein Anbeter. Jemand hat einmal gesagt, alle Menschen sind per se Anbeter. Entweder beten wir Kreation an, das heisst das, was uns geschenkt worden ist, oder wir beten den Kreateur an. Also der, der gibt, der, der beschenkt. Jetzt ist die Frage, welche Anbetung gefällt Gott? Schon am Anfang der Bibel wird man dazu aufgefordert oder aufgerufen, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. Und andererseits ist es eine Tatsache, dass das menschliche Herz gerade zum Gegenteil geneigt ist, als Gott zu arbeiten. Die alten Reformatoren haben das ganz krass gesagt. Man dürfte es ja heute fast nicht mehr laut sagen. Der Johannes Calvin hat einmal gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Das heisst mit anderen Worten, das menschliche Herz ist geneigt, Kreation anzubeten, statt der Kreator. Und heute geht es ja wieder um Thema. Das Thema heisst Anbetung, die Gott gefällt. Und bei dieser Anbetung heute Morgen, bei diesem Thema heute Morgen, geht es um Anbetung im umfassenden Sinn. Und am nächsten Sonntag wird das Thema dann sein, Anbetung im engeren Sinn oder im musikalischen Sinn. Da müssen wir uns einmal in das Thema eintauchen, Lobpreis im Gottesdienst oder Anbetung im Gottesdienst. Aus der Perspektive der Bibel und weiter aus der Perspektive der Kirchengeschichte. Anbetung. In diesem Wort ist ja noch ein anderes Wort drin eingepackt, schön in der Mitte. Nämlich welches Wort? Anbetung. Das Wort Bet oder Bette. Und dazu tut uns der Apostel Paulus ja auffordern, im 2. Timotheus 2, Vers 1, sei da das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ich sage es nochmal, der Paulus sagt, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und darum werden wir dann im übernächsten Sonntag, am 17. Januar, wenn wir mit einer achteiligen Predigtreihe starten, wo es darum geht, die Freude am Gebet zu fördern. Aber heute geht es jetzt also um die Anbetung im umfassenden Sinn. Und da möchte ich euch mitnehmen, da wollen wir lernen vom Abraham. Ich habe für heute jetzt den Bibeltext einmal auf die Folie geschrieben. Ihr könnt es direkt hier ablesen. Ich lese aus 1. Mose 17 die ersten drei Verse. Da heißt's: Und Abraham war 99 Jahre alt. Also es ist nie zu spät zum Anfangen zu lehren. Ich finde das so schön. Abraham war 99 Jahre alt. Ist nie zu spät zum Lehren. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, der Allmächtige. Lebe vor mir, ungeteilt. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Ja, was hat er dann gemacht? Der Abram ist schon müde gewesen. Nein, wir sind schon mitten im Thema. Dieses Niederfall aufs Angesicht war ein Ausdruck gewesen, ein Zeichen gewesen von der Anbetung vom lebendigen Gott. Dieses Niederfallen vom Abram war ein Ausdruck gewesen von tiefer Achtung, von tiefem Respekt gegenüber einem allmächtigen Gott. Aber nicht nur das. Das Niederfallen war auch ein Ausdruck gewesen von Vertrauen in den Gott, der sich ihm offenbart hat. Auch das ist noch nicht alles. Dieses Niederfallen von Abram war auch ein Ausdruck von überflüssender Freude gegenüber dem Gott, der sich ihm offenbart hat. Und ich bin persönlich überzeugt, dass Niederfallen da vor Gott, das ist dem Abram ganz leicht gefallen. Das ist ihm nicht schwer gefallen. Warum? Weil der Gott sich gerade vorher ihm offenbart hat, Sie können es da vorne noch lesen, als der El Shaddai. Darum ist ihm das Licht gefallen, die Anbetung. Als der El Shaddai, mit dem Namen El Shaddai. Der Goethe hat einmal gesagt, kein Name ist Schall und Rauch. Das mag bei den Menschen so sein, aber bei Gott ist das anders. Der Name Gottes ist immer ein Ausdruck von seinem Wesen. Der Name Gottes ist immer Programm. Und ich bin mir ein bisschen nachgegangen in der Vorbereitung. Es gibt für den Namen Gottes El Shaddai mindestens 8 verschiedene deutsche Übersetzungen. Gott hat schon gewusst, warum er sein Altes Testament in der reichsten menschlichen Sprache, die es gibt, nämlich im Hebräisch, hat niederschreiben. Da ist Deutsch gerade ein Schwachstrom dagegen von der Sprache. Das ist so eine Fülle. Ein Wort hat ganz verschiedene Bedeutungen und es gibt mindestens 8 verschiedene. Eine steht da vorne, dann die meisten Bibelübersetzer auch so übersetzen, wo Gott sagt, El Shaddai, das heisst, ich bin der Allmächtige. Lass das am Anfang von dem Yoga gesagt sein. Ich bin der Allmächtige, sagt Gott. Das heisst, ich bin der, der alles im Griff hat in deinem Leben und auch im Weltgeschehen. Ich bin der El Shaddai, der Allmächtige. Ich bin der, der deinen Weg kennt im neuen Jahr. El Shaddai. Ich bin der dich richtig führt im neuen Jahr. Ich bin der Allmächtige. Psalm 23, Vers 4. Er führt mich auf rechter Straße. Warum? Um seines Namens willen. Und er heißt unter anderem El Shaddai. Ich möchte euch noch eine Bedeutung vorstellen von dem Gottesnamen El Shaddai. Das heißt nämlich auf Deutsch übersetzt auch, ich bin dir Abram genug. Und das gilt auch für uns im neuen Jahr wieder. Gott sagt, ich bin dir genug. Ich bin der Gott, der genug für dich da hat in der Vergangenheit. Ich bin der Gott, der genug für dich tut heute in der Gegenwart. Ich bin der Gott, der auch genug wird tun in der Zukunft. Ich bin genug, sagt Gott. Das heisst auch, Gott sagt, wenn's genug ist. Jetzt muss ich mich ganz fest an meinem Känzeli festhalten, an meinem Tischli. Das wäre ja Stoff für mehrere Predigten. Denn nur schon der Gottesname El Shaddai, aber da müsst ihr bleiben bis um 12 Uhr. Aber ich glaube, es sind einige nicht so zufrieden mit mir. Ich muss mich also heben, dass ich jetzt nicht durchbrenne. Und bei dem Namen bleiben. Nur noch etwas. Ich will dir genug sein, sagt Gott. Das heisst, ich will dein Leben erfüllen. Ich will dir genug sein, dass du deinen Selbstwert nicht bei anderen Sachen und bei anderen Menschen suchst, wo doch immer enttäuscht wirst. So während der Verwandtenbesuch hat meine Frau und ich eine Predigt gehört von irgendwo, eine ganz neue über Ehe. Und da sagt der Pastor ganz direkt, er gesagt, du hast rum so eine unglückliche Ehe, weil du deine Erfüllung in deinem Partner suchst, deinen Selbstwert. Boah. Gott sagt zu den Verheirateten und auch zu den Singlen, ich will dir genug sein im neuen Jahr. El Shaddai. Ich bin der Allmächtige, ich bin dir genug. Und das hat Gott auch mit dem Bund gegenüber dem Abraham besiegelt. Vers 2, und ich will einen Bund zwischen mir und dir setzen. Ich kann jetzt ja nicht auf den spezifischen Abraham-Bund eingehen, aber seither hat ja Gott den Bund noch erweitert, hat einen neuen Bund gemacht, einen neuen Bund eingesetzt, wo alle Menschen, wir alle, die wir da sind, mit eingeschlossen sind. Und der Bund hat Jesus Christus am Kreuz besiegelt. Und als Jesus am Kreuz gehangen ist, mit letzter Kraft, hat er noch etwas ausgerufen. Dann haben wir wieder das, was wir heute Morgen hier sehen. El Shaddai, hat er gesagt, nur mit anderen Worten. Das sind die letzten Worte noch. Mit letzter Kraft hat er gerufen, es ist vollbracht. Ich bin genug. Ich habe genug für dich da. El Shaddai. El Shaddai. Und darum, Anbetung, die Gott gefällt, ist echte Ehrfurcht haben. Echte Freude haben und ausdrücken gegenüber einem lebendigen Gott. In welcher Form wir das tun, das ist eher nebensächlich. Aber das sehen wir schon in diesem Text als erstes. Ich sage es nochmal, Anbetung, die Gott gefällt, ist die Anbetung, die echte Ehrfurcht und echte Freude ihm gegenüber ausdrückt. Und darum freue dich darüber. Dank jeden Tag dafür, dass du zu Jesus gehörst und dass Gott dein Vater ist. Ich durfte ja mal Unti besuchen vor vielen, vielen Jahren. Und so rückblickend, glaube ich, das Wertvollste, was mir beigebracht wurde, ist von meinem alten Unti-Lehrer. Ich danke ihm über das Grab aus. Er hat mir beigebracht und gesagt, mehrmals hat er das gesagt, mach jeden Tag, ich sehe es hier im Bild, ich muss es noch zeigen, im Bild angedeutet, mach jeden Tag im Gebet einen kurzen Rundgang über Golgatha. Und bleib einen Moment, jeden Tag vor dem Kreuz stehen, auch wenn du wenig Zeit hast, aber doch einen kleinen Moment vor dem Kreuz stehen und sag immer wieder, danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz genug gezahlt hast. Danke, dass du der El Shaddai bist, auch am Kreuz, dass du den Satan besiegt hast. Dass mein Leben nicht mehr vom Satan gesteuert werden muss, sondern dass ich darf ein Anbeter Gottes sein. Das ist Anbetung, wo Gott gefällt. Mach jeden Tag, wenn nur wenig Zeit ist, wie ein kleiner Rundgang über Golgatha. Ich bin der El Shaddai. Aber Anbetung hat auch noch eine andere Seite. Zeigt der Text ganz deutlich. Und beide Seiten gehören zusammen. So wie mit dieser 20er-Note. Hat nicht nur eine Seite, die ist beidseitig geprägt oder bedruckt. Wenn sie nur einseitig bedruckt wäre, die 20er Note, da hinten wäre es weiss, was wäre mit dieser 20er Note? Die wäre nichts wert. Die könnte ich nicht brauchen und einsetzen. Und genau gleich ist es mit der Anbetung. Die Anbetung hat zwei Seiten. Das erste, das haben wir jetzt miteinander kurz betrachtet, ist der Indikativ. Ich bin der Allmächtige, ich will dir alles sein. Ich habe dein Leben im Griff, ich habe alles unter Kontrolle. Ich will dir genug sein. Ich sage auch, wenn es genug ist in deinem Leben. Manchmal merkt man es ja nicht, dann muss es Gott sagen. Ich sage aber auch, wenn es genug ist an Not, an Einsamkeit, an Anfechtungen. Und jetzt kommt noch eine andere Seite. Und das gehört beides zusammen. Gott sagt nämlich jetzt als Zweites zum Abraham, und gerade im nächsten Satz, ich blende es nochmal hier, sagt zuerst, ich bin der El Shaddai, der Allmächtige, das ist die eine Seite, und jetzt sagt er, lebe vor mir ungeteilt. Lebe vor mir ungeteilt. In vielen deutschen Übersetzungen heisst es, lebe vor mir untadelig. Ich finde, das führt leicht zum Missverständnis. Also man könnte verstehen, für ein perfektes Leben. Und gerade das ist nicht gemeint. Ein Aufruf zum Perfektionismus. So, ich darf keine Fehler machen, ich muss alles richtig machen im Christsein. Wenn man so denkt, das führt immer in die Heuchelei irgendwann. Dass wir irgendwann etwas vorgeben müssen, wo wir eigentlich gar nicht sind. Und genau das ist nicht gemeint. Darum gefällt die Übersetzung so gut. Und es entspricht auch dem Hebräischen. Lebe vor mir ungeteilt. Das Gegenteil von frommem Perfektionismus, so nach aussen. Oder man kann übersetzen, sei ganz. Lebe vor mir, sei ganz, wie aus einem Guss raus. Und das heisst mit anderen Worten, ihr seht schon auf der Leinwand, mach keine Trennung zwischen dem, wo du glaubst und dem, wo du lebst. Mach keine Trennung zwischen der inneren Glaubensüberzeugung und dem Alltag. Und jetzt stehen wir vor der Frage, ja, hat der Abraham mit 99 nach so viel Glaubenserfahrungen mit Gott so einen Aufruf, so eine liebevolle Aufforderung überhaupt nötig gehabt? Der Abraham hat ja vor Jahren schon, vor Jahrzehnten, einen besonderen Ruf erlebt, wo Gott zu einem gesagt hat, ziehe aus Ur und nachher wieder ziehe aus Aram, Haran. Ziehe aus deiner Verwandtschaft und gang in ein Land, wo ich dir zeigen werde. Er hat nicht gewusst, woher. Und Abraham ist gegangen im Glauben. Und unterdessen hat er immer wieder einen Altar aufgerichtet, als Ausdruck vom Vertrauen Gott gegenüber. Das heisst, er rief den Namen des Herrn an. Könnte sagen, er hat angebetet schon damals. Aber auch im Leben von Abraham hat es Situationen gegeben, wo ein geteiltes Herz bei ihm zum Vorschein gekommen ist. Situationen, wo vor dem Gott Vertrauen Angst gestanden ist. Wo vor dem Gott Vertrauen der Egoismus gestanden ist. Abraham hat ja außergewöhnlich schöne Ehefrau gehabt. Also ich bin überzeugt, wenn Sarah heute noch würde leben, die würde sofort als Miss Universum gewählt. Aber ist schon damals so gewesen wie heute, wenn man mit einer so schönen Frau geheiratet ist, das ist auch gefährlich. Also ich bin nicht der Ehemann von der jetzigen Miss Universum, nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie geheiratet ist. Also mit einer außergewöhnlich schönen Frau geheiratet ist immer auch gefährlich. Darum hast du schon mal gedankt, dass deine Frau zwar schön ist, aber nicht außergewöhnlich schön. Hast du viele Probleme weniger. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, die Sarah, die ist unglaublich schön gewesen. Und das hat das Leben von Abraham so furchtbar gefährlich gemacht. Weil die Höflinge vom Pharao, die haben ja ihre Erkundigungstouren gemacht und Streifzüge das ganze Land und auch im Ausland, ob sie wieder noch eine schönere Frau findet für ihn, ins Harem vom Pharao. Und der hat sie ja wahrscheinlich noch Bonus gegeben und Zusatzzahltag und Gratifikationen. Und darum hat der Abraham zweimal zu seiner Frau gesagt, Sarah, sag, wenn es brenzlig wird vor dem König, das ist meine Schwester. Ich bin nur die Schwester von ihm. Da sehen wir etwas von dieser Geteiltheit. Vor dem Gottvertrauen Angst, vor dem Gottvertrauen der Egoismus, der jetzt wörtlich steht, sag das darum, damit es mir gut geht. Oder später, Gott hat dem Abraham versprochen, dass er Nachkommen wird haben. Dass er wird mindestens ein Erbe haben, der aus seinem Leib kommt, aus seiner Ehe kommt. Gott hat das fest versprochen, aber jetzt sind die Jahre vorbeigegangen und es ist nichts passiert. Ja, Sarah ist wahrscheinlich definitiv unfruchtbar. Und da sehen wir wieder die Geteiltheit vom Abraham. Wo da nichts passiert ist, hat er plötzlich gedacht, ja, hilft Gott nicht. Dann helfe ich mir halt selber. Und dann hat selber etwas arrangiert mit der Hagar, mit der Dienstmagd von der Sarah. Und hat so durch die Geteiltheit Gottes Verheißungen in Gefahr gebracht. Und darum sagt Gott zum Abraham da, lebe vor mir ungeteilt. Aber sagt er nicht nur zum Abraham, ich glaube, ich erlebe das auch bei mir selber, diese geht innere Geteiltheit oder diese innere Gespaltenheit, zu deren neigen wir Christen immer wieder. Und wenn wir in der Geschichte schauen, sehen wir sogar, dass die innere Gespaltenheit oder Trenntheit auch tief verwurzelt worden ist in der griechischen Philosophie. Und die griechische Philosophie hat schon ganz früh Eingang gefunden in die Christenheit. Er sagt der Leaktignosis. Und sie steht heute noch vor der Türe der Gemeinde oder ist vielfach auch schon drinnen. Dieses gnostische Denken. Dieses teilte Denken, um was geht es da? Ich habe es versucht, ein bisschen darzustellen, ein bisschen grafisch. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen, weil der Beamer nicht mehr so gut ist. Das ist echt das biblische Denken. Seele, Geist und der Körper sind vor Gott eins. Gott sieht den Menschen immer ganzheitlich. In der hebräischen Sprache kann man das gar nicht trennen. Das geht schon gar nicht. Noch ist die griechische Philosophie gekommen, die das auftrennt hat. Wo das geteilt hat, wo gesagt hat, der Geist allein vom Mensch ist wichtig, nur der muss gerettet werden. Der bleibt ja ewig. Und was mit der Seele und vor allem mit dem Körper passiert und was der macht, das ist überhaupt nicht wichtig. Und das ist schon früher reingekommen in die christlichen Gemeinden, zum Beispiel in den Korinther, hat es Leute gegeben, die gesagt haben, was ich mache mit meinem Körper, ist doch egal, ob das im Widerspruch steht zu Gottes ethische Normen. In Korinth hat es sexuelle Verirrungen gegeben, die sogar die Heiden den Kopf geschüttelt haben. Und das kommt von dem her, wie sie gesagt haben, der Geist ist wichtig, der Geist muss gerettet sein. Der Körper, das ist unwichtig, der wird ja wieder zur Erde. Das hat nichts miteinander zu tun. Ich sage es nochmal, zu dieser inneren Gespaltenheit oder Geteiltheit neigen wir immer wieder. Nicht nur der alte Abraham damals. Auch wir immer wieder. Ich möchte ein paar Sachen aufzählen, dass es auch ein bisschen praktisch wird. Wir singen vielleicht im Lobpreis. Wir singen, Jesus, ich liebe dich über alles. Das ist richtig, wenn wir das singen, oder? Jesus, ich liebe dich über alles. Wie sieht es am Montag und am Dienstag aus mit dem? Mit dieser Liebe? Was ist das Zeichen von echter Liebe? Zeit. Oder nicht? Kennt ihr ein verliebtes Liebespaar, das sagt, ich habe keine Zeit? Also wenn jemand den streng hat im Beruf, im Liebespaar, dann sagt, ich rufe dir aber noch um 11 oder um 10 vor 12 an oder am Morgen früh. Aber die haben Zeit. Ausdruck von Liebe ist immer Zeit. Aber wenn wir wenig haben, aber irgendwo finden wir einen Weg. So können wir singen, Jesus, ich liebe dich über alles. Und unter der Woche sagen wir, keine Zeit für Jesus, ich habe keine Zeit für Prioritäten vom Reich Gottes. Innere Gespaltenheit. Oder wir sagen, der Zehnte sollte ein Christ geben. Stimmt das? Oh, jetzt habe ich noch einen Fehler geschrieben. Zehnte. Stimmt das? Ja, natürlich. Ein guter Christ gibt den Zehnte. Und vielleicht geben wir ihn auch. Aber jedes Mal reut es uns ein bisschen. Wir geben den guten Christ, gibt ja das, aber so von der Seele her denken wir, oh, rechnen wir immer daraus, was ich mir noch kaufen könnte, wenn ich die Zeit nicht geben würde. Und dass ich noch gediegener in die Ferien kann. Immer wieder diese Geneigtheit zur Gespaltenheit. Oder ein anderes Beispiel, ganz einfach, Wort. Auf der einen Seite, wir sagen Sachen und wie sieht es aus mit der Tat? Während der Weihnachtszeit sind wir auch zusammen mit Verwandten und da hat mir einer von den Verwandten erzählt, der ist auch in einer evangelischen Freikirche, hat dort sogar Verantwortung. Er hat erzählt, sie hätten in ihrem Gemeindezentrum im Moment zwei oder vor einer gewissen Zeit eine oder zwei Wohnungen frei. Und jetzt haben sie in der Gemeindeversammlung diskutiert, was könnte man machen mit diesen freien Wohnungen. Das ist einer von der ganzen Menge, der ist ziemlich, soll ich das sagen, ultimativ hat er gesagt, da mit dem Flüchtling drin. Da mit dem Flüchtling drin, ist ganz klar. Und da hat man gesagt, ja gut, Flüchtling drin, das können wir machen, aber die müssen betreut werden. Kann man nicht einfach drin tun, da muss man die betreuen permanent. Jawohl, das muss man, sagt die Person. Und da hat der Leiter von dieser Versammlung dann irgendwann einmal die Person, die das so ultimativ fordert, gesagt, bist du bereit, Hauptverantwortung zu organisieren von dieser Betreuung? Die Person sagt, nein, nicht ich! Nur ein Beispiel, da können auch andere Bereiche sein, wie schnell sind wir da drin. Man sollte. Ja, wer sollte? Die anderen. Ich nicht. He? Und so haben wir eigentlich das hier wieder, diese Gespaltenheit, die man auf der Leinwand sieht. Diese innere Gespaltenheit. Und darum der Aufruf auch an uns heute Morgen, auch an mich persönlich heute Morgen. Wir brauchen immer wieder die hilfreiche Aufforderung zur Anbetung, die Gott gefällt. Leb vor mir ungeteilt. Sei ganz. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie können wir denn das machen? Ganz sein, ungeteilt leben. Wie sieht das praktisch aus? Wir wollen doch lernen mit dem alten Abraham. 99. Ist nie zu spät. Wir haben nie ausgelernt. Und das ist ja das Faszinierende an einem Christsein. Wir haben nie ausgelernt. Wie können wir das ungeteilt vor Gott leben? Ich möchte zwei Sachen erwähnen. Erstens, indem wir lernen, wie es der Abraham auch gemacht hat, unsere Seele Gott herzuheben, hinzuhalten, und zwar so, wie sie ist. Das ist Anbetung, die Gott gefällt. Meine Seele immer wieder neu Gott herheben, wie sie ist. In vielen Psalmen lesen wir das. Zu dir, mein Gott, erhebe ich meine Seele. Das heisst, offen und ehrlich sein im Umgang mit Gott. Dass ich nicht Angst habe, um schöne Worte zu formulieren, Gott gegenüber. Naja, haltet auch die anderen Worte aus. Ehrlich und offen sein im Umgang mit Gott. Das heisst, vielleicht auch mal eine Hintertür auftun, einem lebendigen Gott in meinem Leben, den ich sonst verschlossen habe. Wo ein Gefühlschaos drin ist oder auch ein anderes Chaos. Wo stinkt. Thomas Harry hat einmal gesagt, im Hinterzimmer von unserem Leben, wo wir Gott manchmal nicht reinlassen wollen, dort wartet Jesus schon lange auf uns. Und er hält Unordnung in unserem Leben aus, in dem Hintertürchen, wo wir immer gerne möchten zudecken. In dem Hinterkämmerli. Im Psalm 51, Vers 8 steht, an Wahrheit im Innersten hast du Gott gefallen. Ehrlich sein und offen sein im Umgang mit Gott. So wie ein Kind mit dem Vater redet. Kinder brauchen ja nicht nur immer schöne Worte. Aber der Vater im Himmel hält das aus. Manchmal auch unsere unschöne Worte. Meine Seele Gott hinhalten, in einem offenen, ehrlichen Umgang mit Gott. Und zwar als drittes noch, als Ausdruck von der Freundschaft mit Gott. Das heisst, ich mache nicht stille Zeit oder bete, damit ich bei Gott etwas erreiche. Ich habe manchmal angefangen, dass wir so Hintergedanken haben, und denkt, wenn ich brav bete, wenn ich brav Bibel lese, dann bewahrt mich Gott auf der Strasse. Hast du auch mehr so Geschichten gehört, wo jemand erzählt hat, ich bin mit dem Velo gearbeitet, bin umgekehrt, habe Bläuel und Bühle. Ich habe noch auf der Strasse gewusst, warum. Ich habe vorher nicht betet. Ich habe heute Morgen die Bibel nicht gelesen. Jetzt kommt die Strafe. Und so kann man Bibel lesen und beten. Man denkt, ja, wenn ich bete, dann hilft mir Gott im Beruf, dann hilft er mir bei der Prüfung. Also quasi wie eine Manipulation Gott gegenüber. Aber vor Gott ungeteilt leben heisst immer wieder ehrlich und offen sein im Umgang mit Gott als Ausdruck von der Freundschaft. Ich lese die Bibel, jawohl, ich bete. Und zwar einfach darum, weil ich weiss, dass Gott Freude hat, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Auch wenn ich muss freiboxen im Alltag. Aber Gott freut sich darüber. Das ist Anbetung, die Gott gefällt. Und dann redet er auch unser Leben rein. Und dann verändert er unser Leben. Ich habe vor einigen Wochen eine Beerdigung dabei gewesen, wo der Vater von einem meiner engsten Freunde beerdigt worden ist. Ein Mann im hohen Alter, jahrzehntelang ein treuer Christ. Und was mich so tief beeindruckt hat bei der Beerdigung, ist die Ehrlichkeit und die Offenheit auch von den Angehörigen. Und die Kinder sind dann vorne gestanden, auch Grosskinder sind vorne gestanden. Und sie haben offen beschrieben und ehrlich, wie der Vater vor Jahren noch sehr strenger Vater war. Wie ihr Vater vor Jahrzehnten ihrem Mann war mit einem kleinen, wie sagt man dem richtig, mit einem kleinen begrenzten Horizont. So ein bisschen, fast ein bisschen stur. dass ihr Vater beim Christ sehr so ein Leistungsmensch war, Leistungszelt bei Gott. Er war ja geprägt von der Zeit der Nachkriegsgeneration. Und wie er gelernt hat, immer mehr in all diesen Jahrzehnten ungeteilt vor Gott zu leben. Das war so beeindruckend. Sie haben zum Beispiel erzählt, dass der Vater bei allen 4 oder 5 Kindern einmal entschuldigt hat, dass er zu streng war. Sie haben erzählt, dass der Vater mit den Jahren immer mehr ein weites Herz bekommen hat. Eine Menschenliebe mit so vielen verschiedenen Menschen, auch anständigen Menschen. Aus dieser Enge rausgekommen ist. Sie haben erzählt, dass der Vater plötzlich angefangen hat, auch seine Grenzen zu anerkennen und dazu zu stehen. Das hat sich alles im hohen Alter noch veredelt, sogar sein Humor. Also sie haben mal Geschichten erzählt. Und sie haben erzählt, dass viele von diesen Grosskindern, wenn sie eine Frage hatten, eine wichtige, haben sie gesagt, wir gehen zuerst noch den Nonno fragen, was der dazu meint. Also dieses ungeteilt vor Gott leben im Alter immer mehr veredelt. Und darum wollen wir lehren mit dem Abraham. Lebe ungeteilt vor mir. Wie können wir das noch, einen zweiten Punkt? Indem ich Jesus den Platz gebe in meinem Leben, wo ihm gehört. Und dann wird man einfach automatisch das wichtig, wo Jesus auch wichtig ist. Genau das hat der Abraham erlebt. Es hat nämlich dazu geführt, wenn wir Geschichten weiterlesen im ersten Buch Mose, dass er viele Jahre später ist der Abraham sogar bereit gewesen, das Allerkostbarste, was er hatte, für Gott zu opfern. Nämlich der Sohn, der dann geboren ist, der Nachkomme, der Isaac. Im Kapitel 22 wird uns das eindrücklich beschrieben, wo Gott eines Tages zu ihm sagt, nimm den Sohn, wo du lieb hast. Und geh an den Ort her, wo ich dir zeigen werde, und tu mir den Isaac opfern. Krasse Sache. Und noch heisst es im nächsten Satz, und Abraham stand frühe auf. Hat den Sohn der Isaac genommen, hat noch 2 Knechte mitgenommen. Und als sie kurz vor dem Ort waren, wo Gott gesagt hat, hat der Abraham zu den Knechten gesagt, bleibt da. Wir nehmen jetzt das Holz mit, ich nehme den Isaac mit. Und er hat zu diesen 2 Männern gesagt, wir gehen jetzt, jetzt kommt das erste Mal das Wort in der Bibel, wo wir unser Thema haben, ich gehe jetzt anbeten. Aber er hat noch etwas gesagt zu den Knechten, der Abraham. Wir kommen wieder. Und da wollen wir lernen mit dem Abraham. Gott verlangt ja nicht so viel von uns. Aber ungeteilt zu leben. Ich gebe Jesus auch im Alltag den Platz, der ihm gehört. Dann üben, was passiert. Da passiert etwas. Dann passiert nämlich das, bei allem Ausüben von unserer täglichen Arbeit wird es immer mehr zu einer göttlichen Berufung. Das ist ja eine Wortschöpfung von Martin Luther, eine neue deutsche Wortschöpfung. Er hat das Wort Berufung Gottes verknüpft mit der täglichen Arbeit, mit dem Beruf. Und genau das passiert, wenn wir Jesus im Alltag den Platz geben, wo ihm gehört. Dann üben wir unsere tägliche Arbeit immer mehr als Berufung aus. Oder mit anderen Worten, bei allem Böstler sein, bei allem Landwirt sein, bei allem pensioniert sein, bei allem Mutter sein, bei allem Vater sein, wird uns immer mehr das wichtig, wo Jesus auch wichtig ist. Und das ist Anbetung, die Gott gefällt. Anbetung, die ihn ehrt. Und weißt du, was Schöne ist bei dieser Anbetung? Die gefällt nicht nur Gott, sondern die gefällt uns selber. Und wenn wir mal geschmeckt haben, dann lassen wir nicht mehr davon. Und darum wollen wir dranbleiben. Und darum wollen wir weiter lernen mit dem alten Abraham. Da heisst er noch Abraham, aber er ist dann der Abraham geworden. Ich lese es nochmal zum Schluss. Und Abraham war 99 Jahre alt. Ich sage es nochmal, es ist nie zu spät zum Lehren. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, der Allmächtige. Lebe vor mir ungeteilt. Amen. Darf ich noch mit uns beten zum Schluss und euch bitten, dazu aufzustehen? Vater im Himmel, danke vielmals, dass du noch heute der El Shaddai bist. Und danke für die Lektion, die du uns auch heute Morgen gelehrt hast, nicht nur am Abraham damals. Und auch wir wollen immer wieder neu von dir lehren. Danke, dass du noch heute der El Shaddai bist, der Allmächtige, der, der alles im Griff hat, wo wir nicht mehr im Griff haben oder können haben. Danke, dass du unseren Weg kennst im neuen Jahr als der El Shaddai. Danke aber auch, Vater, dass du uns genug bist. Dass wir unseren Selbstwert nicht bei anderen Menschen oder Sachen suchen müssen, und wir immer wieder neu enttäuscht werden. Danke, Vater im Himmel, aber auch, dass du genug da hast für dich, für uns. Dass wir jetzt dürfen Abendmahl miteinander feiern, wo wir genau das feiern. Dass du genug bist, dass du genug da hast zu unserer Erlösung. Ich bitte dich, dass du uns als ganze Gemeinde segnest, auch im neuen Jahr, dass wir die Aufträge können ausführen, die du uns gibst. Bewahre uns aber als ganze Gemeinde auch im Frieden. Da bitten wir dich auch von Herzen. Und bei denen, die jetzt Not haben, die angefochten sind, du kennst sie mit Namen, auch gerade die, die zu unserer Gemeinde gehören, bei ihnen ganz besonders nah. Lass sie das auch erleben, dass du der El Shaddai bist, der Allmächtige. Amen. Amen.